Mein Name ist Andrea. Ich bin Teil des Teams im Mammuts, dem Museum für Urgeschichte und historische Archäologie im Schloss Aspern an der Zeier und Museum Misselbach. Im Mammuts-Podcast beschäftigen wir uns mit 40.000 Jahren Menschheitsgeschichte. In dieser Folge möchte ich einen Einblick in das Arbeiten mit Lehm und Ton geben. Was hat es mit Lehm und Ton und dem Ofenbrand auf sich? Warum haben unsere Vorfahren überhaupt Keramikobjekte geschaffen? Ton und Lehm sind in der Natur vorkommende Rohstoffe, die überall zu finden sind. Beide sind Verwitterungsprodukte von Mineralien und Steinen, wie zum Beispiel Quarz, Kalkspat, Feldspat und Spurenelementen oder wie Mangan und Eisen, die ihrerseits die Farbgebung beeinflussen. Lehm und Ton sind chemisch gesehen gleich, nur der Verwitterungsgrad ist ein anderer. Lehm greift sich gröber und sandiger an, er wurde anfangs eher als Baustoff für Boden, Wände oder Putz verwendet. Ton hingegen ist fettiger und daher eher für Keramik geeignet. Aber Ton oder Lehm allein genügt nicht, um ein stabiles, brauchbares Keramikobjekt anzufertigen. Der Rohstoff muss aufbereitet werden, damit er gewisse Eigenschaften bekommt. Deshalb werden sogenannte Magerungsmittel mit Ton oder Lehm vermischt. Darunter versteht man Zuschlagstoffe, die die Eigenschaften des fertigen Objekts beeinflussen, also begünstigen. Bei diesen wird zwischen organischen und anorganischen Stoffen unterschieden. Organische Mittel sind zum Beispiel Strohfasern oder Viehmist. Sie wirken Rissbildungen entgegen. Ein Beispiel für einen anorganischen Zusatz ist Graphit. Er verbessert die Kochfestigkeit eines Gefäßes oder Kies, der schwindungsmindernd wirkt. Das bedeutet, Kies hemmt die Schrumpfung eines Gefäßes beim Trocknen und Brennen. Wird nun Lehm oder Ton auf diese Weise mit Magerungsmitteln vermengt, dann entsteht eine keramische Masse. Diese Veränderung wird von Menschen bewusst durchgeführt, also künstlich herbeigeführt. Man kann daher Keramik als den ersten Kunststoff der Menschheit bezeichnen. Die Kunst, Gegenstände aus Lehm und Ton zu töpfern, zu trocknen, zu dekorieren und zu brennen, kurz gesagt Keramikobjekte zu formen, reicht weit in die Urgeschichte zurück. Ich möchte euch die Meilensteine dieser Entwicklung beschreiben. Das älteste keramische Objekt Mitteleuropas ist die Venus von Dolně Bestonice in Tschechien. Diese weibliche Figur, die ca. 25.000 Jahre bis 29.000 Jahre alt ist, wurde in einem eiszeitlichen Mammutjägerlager gefunden. Auch zahlreiche kleine, naturalistische Tierfiguren kamen mit ans Tageslicht. Solche Figuren kennen wir auch aus Niederösterreich, aus Krems am Hundsteig. Die Venus von Dolně Bestonice ist 11 cm groß und wurde aus Lehm geformt. Untersuchungen haben gezeigt, dass Fett und Tierasche beigemischt worden waren. Ob die Figur im Zuge eines Rituals ins Feuer geworfen und dadurch gebrannt wurde oder ob sie eigentlich etwa bei der Durchführung eines Jagdzaubers zerplatzen und im Feuer spirituell unschädlich gemacht werden sollte, darüber können wir nur spekulieren. Dennoch bemerkten unsere Vorfahren, dass die Gefäße und Figuren nach dem Feuer nicht mehr in Wasser aufgelöst werden konnten und auch härter waren. Noch brauchte es aber lange Zeit, bis die Menschen sich an die Fertigung von keramischen Gefäßen machten. Der nächste Meilenstein ist in der Jungsteinzeit, dem Neolithikum, zu setzen. Mit der Sesshaftigkeit bzw. mit dem Einsetzen von Ackerbau und Viehzucht begann die Vorratshaltung. Für die Aufbewahrung von Lebensmitteln brauchte es geeignete Gefäße. Vor über 7000 Jahren begann schließlich die bedarfsorientierte Herstellung von keramischen Gefäßen. Unsere Vorfahren sahen sich immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Große Gefäße zum Stehen oder auch Aufhängen, damit keine Nagetiere an die Nahrungsmittel herankamen, oder auch Siebe wurden hergestellt. Als Aufbautechniken dienten die Wulsttechnik und die Treibtechnik. Unter Wulsttechnik versteht man das Aufeinandersetzen von Rollen aus Lehm oder Ton. Wobei es sehr wichtig ist, die einzelnen Reihen von unten nach oben und von oben nach unten, innen und außen, gut zu verstreichen. Bei der Treibtechnik wird zuerst eine Kugel aus Ton geformt und unter Drehen und durch Klopfen mit den Händen entsteht ein Gefäß mit hohem Rand. Die Objekte wurden in verschiedenster Weise verziert. So sind viele Epochen der Urgeschichte nach ihrer charakteristischen Keramik benannt worden. Wir kennen in der Jungsteinzeit zum Beispiel die Bandkeramik oder auch die Glockenbecherkeramik. Der nächste Entwicklungsschritt erfolgte zu Beginn der Metallzeiten, nämlich in der Kupfer- und Bronzezeit, ca. 2200 vor Christus. Da das Metall durch Erhitzung verflüssigt wurde, man spricht von Bronzegießen, benötigten die Menschen Gussformen für das Arbeiten mit dem flüssigen Metall. Man verwendete Dauerformen aus Sandstein, aus Metall und aus Keramik. Jetzt griff also die Keramik auch in andere Handwerke ein. Die keramischen Gussformen mussten gebrannt werden und porös sein, was durch den Zusatz eines Magerungsmittels erreicht wurde. In unserer Ausstellung im Mammutschloss Aspern an der Zeier ist eine Hälfte einer keramischen Form eines Tüllenbeils zu sehen. Ebenso wurde der sogenannte Guss in verlorener Form angewandt, das sogenannte Wachsausschmelzverfahren. Hier wurde zuerst ein Model aus Wachs gefertigt und anschließend mit Ton ummantelt und in den Ofen gelegt. Der Ton wurde dadurch gebrannt und das Wachs geschmolzen. Anschließend konnte die flüssige Bronze in die Form gegossen werden und nach dem Erkalten wurde die Tonform zerschlagen und das Bronzeobjekt war fertig. Da sich in der Bronzezeit eine ausgeprägte Tischkultur entwickelte, setzte die Herstellung von größeren keramischen Geschirrsätzen ein. Diese Entwicklung fand ihre Fortsetzung in der Eisenzeit, die ca. 750 v. Chr. Ihren Anfang nahm und in die Hallstattkultur und in die Latenzeit gegliedert ist. In der Hallstattkultur kennen wir zahlreiche bemalte Gefäßkeramik, Geschirrsätze, Darstellungen von Mensch und Tier und Mondidole. Die Keramik dieser Epoche stellt sich uns sehr vielfältig dar. Fein geschlemmter Ton, sogenannter Glanzton, kam zum Einsatz. Dadurch war es möglich, die Gefäße optimal zu polieren. Ebenso hielt die Engobe-Malerei Einzug in das keramische Schaffen. Mit dieser Malerei wurden Gefäße großflächig eingefärbt oder sie erhielten eine feine Bemalung. Dünnflüssiger Ton, der mit Metalloxiden und Pigmenten vermischt war, wurde auf das noch ungebrannte Gefäß aufgetragen. Sehr häufig wurden mit Graphit versetzte Engoben auf große Gefäße aufgesetzt, um ihnen ein metallisches Aussehen zu verleihen. Andererseits wurden Objekte auch nach dem Brennen bemalt. Die benötigte Farbe wurde aus Mineralpigmenten, wie zum Beispiel Hämatit, Kohle oder Kalk, und Eiweiß, wie zum Beispiel Topfen, als Bindemittel hergestellt. Als der letzte große Meilenstein ist die schnell laufende Töpferscheibe zu nennen. Sie kam aus dem Mittelmeerraum und wurde ab der Latenzeit, ca. 450 v. Chr. In Mitteleuropa verwendet. Wie funktionierte solch ein Gerät? Zwei Scheiben waren mit einer senkrechten Achse verbunden. Auf der oberen wurde gearbeitet, die untere wurde mit den Füßen gedreht. Der Töpfer legte einen Klumpen Ton auf die obere Scheibe, höhlte ihn mit der Hand aus und konnte so das Gefäß zwischen den Fingern in die Höhe ziehen. Auf diese Art und Weise war es möglich, regelmäßige Formen und glatte Wände anzufertigen. Vor allem aber benötigte es weniger Zeit, ein Objekt herzustellen. Im frühen Mittelalter, in der Zeit der Völkerwanderungen, traten Keramik und Töpferscheibe etwas in den Hintergrund. Ende des ersten Jahrtausends nach Christus wurde die Töpferscheibe wieder mehr und mehr eingesetzt und es begann die Herstellung der uns bis heute bekannten bäuerlichen Keramik, wie zum Beispiel Flaschenhalsgefäße. Das Bedürfnis, einen wärmespendenden Ofen im Haus zu haben, führte zur Herstellung von Ofenkacheln. Die erste Kachel ist ebenso auf einer Töpferscheibe entstanden. Ich möchte euch nun über die Entwicklung der Öfen erzählen, denn ohne Ofenbrand keine Keramik. Erst durch das Brennen wird die zerbrechliche Rohware zu widerstandsfähiger und wasserbeständiger Keramik. Am Anfang stand der offene Feldbrand. Darunter ist nichts anderes als das Lagerfeuer in der Altsteinzeit zu verstehen. Eine ins Feuer geworfene Figur wurde gebrannt und die Menschen erkannten, dass sich die Figur dadurch verändert hatte. In der Jungsteinzeit stellte man die tönernen Objekte zuerst vor das Feuer zum Aufwärmen, dann direkt ins Feuer. Hier herrschte eine Temperatur von ca. 600 bis 700 Grad. Die Entwicklung ging wieder einen Schritt weiter, zum Grubenbrand, also ein Lagerfeuer in einer Grube. Der Vorteil war, dass es hier windgeschützt war und die Hitze länger anhielt. Die Farbentwicklung der Gefäße hing vom Sauerstoff ab. Je nachdem, wie die Objekte platziert wurden und wie viel Sauerstoff vorhanden war. Wenn viel Sauerstoff vorhanden war, dann kam es zu einer Rotfärbung. Bei weniger Sauerstoff wurden die Objekte schwarz. Generell ist festzuhalten, dass es immer auf das Wechselspiel zwischen der keramischen Masse, der Brenntemperatur und der Ofenatmosphäre ankommt. Eine weitere Möglichkeit, Tonware zu brennen, war der sogenannte Meilerbrand. Hierbei wurden die Objekte turmförmig aufgeschichtet, die Zwischenräume mit Stroh, Ästen oder Ziegendung aufgefüllt und zuletzt mit Erde, Asche und Tonscherben abgedeckt. So entstand eine Pyramide, die oben ein Loch und unten eine Öffnung hatte, sodass die Luft durchströmen konnte. Solch ein Brennvorgang konnte auch einige Tage dauern, wobei die erreichte Temperatur zwischen 700 und 800 Grad betrug. Das Problem bei diesen Brennvorgängen war die ungleiche Hitzeverteilung und die damit verbundenen Schäden an den Objekten. Die Menschen versuchten jedoch, den Brand steuerbarer zu machen, um weniger Ausschussware zu erhalten. So experimentierten sie und probierten es mit einem einfachen Lehmkuppelofen, der eine Feueröffnung und einen Abzug hatte. Durch eine Beschickungsöffnung wurde die keramische Rohware in den Ofen geschoben. Solch ein Ofen kann auch Primitivofen genannt werden. Der Lochtennenofen mit doppeltem Schürkanal verkörperte schließlich die revolutionäre Weiterentwicklung des Ofens. Er wurde im Mittelmeerraum entwickelt und kam ebenso wie die Töpferscheibe in der Lateinzeit nach Mitteleuropa. In unserem Freigelände in Mammutschloss Aspern an der Zeier ist ein solcher Brennofen zu bestaunen. Und wie sieht er aus? Der gesamte Ofen besteht aus zwei waagrechten, am Boden liegenden Schürkanälen und einer darüber gebauten zylinderförmigen Brennkammer. Als Lochtenne wird eine dicke, mit zahlreichen Löchern versehene Platte im Brennraum bezeichnet, wodurch eine ideale Temperaturverteilung erreicht werden kann. Durch die beiden Kanäle erfolgt die Befeuerung des Ofens und der Brennraum wird von oben mit der Rohware beschickt. Die Temperatur kann um die 900 Grad erreichen. Die Römer, die 15 vor Christus in unser Gebiet kamen, arbeiteten mit den professionellsten Öfen dieser Zeit. Ihre Lochtennenöfen waren größer, moderner und besser steuerbar. Temperaturen über 900 Grad konnten damit erzielt werden. Damit produzierten sie die erste industriell gefertigte Keramik, die Terra Sigillata, was so viel wie gestempelte Erde bedeutet. In Manufakturen mit genauer Arbeitsteilung wurde unter Anwendung der Formschüsseltechnik gehobenes, glänzend rotes Tafelgeschirr hergestellt. Das zeigt, dass die Glanztontechnik auch hier ihre Perfektion erfuhr. Ebenso produzierten die Römer Terra Nigra, also schwarze Keramik, wobei die Färbung durch eine Reduktion des Sauerstoffs entstanden war. Im baukeramischen Bereich fertigten die Römer keramische Platten, Dachziegel, Öllampen, Hohlziegel für beheizbare Wände oder auch Terrakotta, also hohle keramische Objekte an. Heute arbeitet man mit verschiedenen Öfen, nämlich Holz, Gas, Kohle und Elektroöfen. Keramik befindet sich bis heute in der Weiterentwicklung. Von der Jungsteinzeit an war der Mensch immer wieder gefordert, Techniken weiterzuentwickeln und zu perfektionieren. Keramik spielt auch eine wichtige Rolle in der Archäologie. Durch die Form, Farbe und Verzierung von Objekten können verschiedene Kulturen bestimmt und Handelsbeziehungen nachgewiesen werden. Ebenso helfen uns Grabbeigaben, die Glaubensvorstellungen unserer Vorfahren besser zu verstehen. Wenn ihr jetzt Lust habt, selbst einmal mit Ton zu arbeiten, dann besucht einen unserer Handwerkskurse. Näheres findet ihr auf unserer Homepage unter www.mammuts.at.